Herzlich willkommen zum Podcast der Schauspielbühnen in Stuttgart. Warum das Theater? Mein Name ist Axel Preuß. Ich bin seit 2018 Intendant an den Schauspielbühnen, zu denen die Komödie im Markwart und das alte Schauspielhaus in der Kleinen Königstraße gehört. In lockeren Gesprächen mit Künstlerinnen und Künstlern werfen unsere Podcasts einen spannenden Blick hinter die Kulissen unserer Theater. Lernen Sie dabei die Menschen kennen, die für Sie, unser Publikum, Abend für Abend auf der Bühne stehen. Mein heutiger Gast ist ein echtes Multitalent. Denn René Heinersdorf ist viel mehr als nur Schauspieler oder Regisseur. Wie man es schafft, trotz der vielen Talente, Aufgaben und Professionen täglich auf der Bühne unserer Komödie zu stehen, verrät er uns hoffentlich in unserem heutigen Podcast. Sprechen wir also über Theater, Multitasking und kluges Zeitmanagement. Herzlich willkommen, René Heinersdorf.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich auch. Toll, dass du die Zeit gefunden hast. Eigentlich müssten wir nämlich über 4 Podcasts sprechen und die aufnehmen. Einen mit dem Schauspieler, einen weiteren Podcast mit dem Regisseur, noch einen mit dem erfolgreichen Autor und zuletzt einen besonders ausführlichen mit dem Theaterdirektor. In einem 5. Podcast hättest du dann Auskunft geben müssen über deine kulturpolitische Arbeit als Vorsitzender der Privattheatergruppe im Deutschen Bühnenverein. Bevor ich dich also frage, wie du das alles unter einen Hut bringst, möchte ich wissen, was treibt eigentlich den Menschen Robby Heinersdorf an?
Mich treibt vor allem an der Spaß, andere Menschen zu treffen. Das ist das, was mich am meisten eigentlich interessiert, was hier und da auch dazu führt, dass ich mal keinen mehr sehen möchte. Aber eigentlich ist die Hauptantriebsfeder tatsächlich die Begegnung. Und in den Aufgaben, die ich da zu erfüllen habe oder mir auferlegt habe, ist natürlich viel Begegnung möglich. In der Arbeit, aber nicht nur in der Arbeit, auch wie hier, also im Spaß. Und diesem Hobby, Menschen zu begegnen, kann ich in diesen Professionen frönen.
Und zwar vielfältig, ne? Auf die vielfältigste Art und Weise.
Absolut. Jetzt muss man dazu sagen, das klingt alles so wahnsinnig imposant und finde das auch sehr lieb, dass du gesagt hast, Multitalent. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich so ist, will mich auch nicht in eine Reihe jetzt von prominenten Vorgängern stellen, aber wenn man die Biografie von Goethe oder von Gründgens oder also Leuten sieht, die in dem Metier gearbeitet haben, dann haben die immer verschiedene Berufe ausgefüllt, nicht weil sie der Auffassung waren, sie müssen alles machen, sondern weil die Vernetzung natürlich ganz gut ist. Mhm. Ich habe ja mit großer Freude gesehen, dass du auch zu uns Regisseuren gelangt bist, trotz der Intendanz in diesem Theater. Und ich finde das richtig, weil wir können was mitbringen, was andere nicht mitbringen können, was nicht heißt, dass wir alles machen müssen, aber der Input ist sicher nicht falsch.
Das stimmt und Input hast du viel. Vielleicht gehen wir mal ganz weit zurück, du hast, das fand ich sehr interessant, du hast ja zunächst in ganz seriösen Fächern wie Germanistik und Philosophie die akademische Universitätsbank gedrückt, ne? Was hat dich denn damals bewogen, sozusagen erstmal die graue Theorie aufzusuchen? Hätte es auch alles ganz anders kommen können und du wärst Akademiker oder Professor geworden?
Absolut. Ich hatte einen Philosophielehrer, der jetzt 97-jährig gerade gestorben ist, und einen Deutschlehrer, der Gott sei Dank noch sehr aktiv ist, die mir unglaublich imponiert haben. Ich war Internatsschüler und die waren beide fast so ein bisschen Vaterersatz. Und die haben immer einen starken Zusammenhang zwischen der Philosophie und der Germanistik und dem Theater gesehen. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann das Glück, in Köln Jürgen Flimm kennenzulernen. Mhm. Und Flimm sagte, wenn du Regisseur werden willst, studier Germanistik, weil du musst nur eins können, interpretieren, interpretieren, interpretieren. Also was ist gemeint mit einem Satz, ich liebe dich? Ist mit dem Satz, ich liebe dich gemeint, ich liebe dich? Ist mit dem Satz gemeint, ich würde dich gerne töten, ich weiß nur noch nicht genau wie? Ist mit dem Satz gemeint, warum liebst du mich nicht? Also diese Form des Umgangs mit Texten, den kann man, wenn man die guten Professoren hat, in Germanistik absolut lernen, verschiedene Interpretationsansätze, hermeneutische, historische, assoziative Interpretationsmöglichkeiten. Und gerade in den Stücken, die wir machen, wo ja sehr viel leicht verderbliche Ware dabei ist, Gebrauchstexte, ist die Interpretation Gold wert, weil die Texte dann wertvoller machen kann, als sie oft sind.
Gut, spielen ohne Subtext oder Untertext, wie es auch genannt wird, also dass der Schauspieler etwas in den Text aufgrund der Haltung, wie er etwas nimmt dann und beglaubigt. Ohne das wäre Theater wirklich kein gutes oder ist kein gutes, glaube ich. Ich finde das interessant, dass du über Flimm zur Germanistik gekommen bist, weil die Haltung eines Jürgen Flimm, die meisten von unseren Zuhörerinnen und Hörern werden ihn kennen, einer der großen prägenden Theaterdirektoren und Regisseuren Gestalten des 20. und des frühen 21. Jahrhunderts, der erst unlängst leider Gottes gestorben ist, der dir den Hinweis auf die Germanistik gegeben hat, das ist ein Hinweis, den heute, glaube ich, nicht mehr viele Leute teilen würden. Nicht? Also wenn man sich viele Entwicklungen im Theater anguckt, auch im Bereich Regietheater anguckt, da hat man nicht den Eindruck, dass das geschriebene Wort des Autors sozusagen in seiner Bedeutungsfülle den zentralen Stellenwert einnimmt wie bei einem Jürgen Flimm, so wie du das gerade dargestellt hast, oder?
Absolut. Also wir neigen ja im Theater dazu, machen wir übrigens auch manchmal am Boulevard, ja, dass wir sehr assoziativ mit Sachen umgehen und sagen, komm, da schreiben wir noch eine Szene dazu, da hat der Autor was versäumt. Wobei ich das bei den Gebrauchstexten immer legitimer finde als bei literarischen Texten. Aber die Frage ist, ob das nicht auch Teil der Interpretation ist. Also wenn man jetzt sich, ich sag mal, ganz frühes Werk von Frank Castorf anschaut, der die Pension Schöller, also einen richtigen Schwank, verwoben hat mit Heiner Müllers Die Schlacht, Schöller Schlacht hieß das damals, gehe ich davon aus, dass beide Autoren das wahrscheinlich nicht gut geheißen hätten. Trotzdem ist da was bei rausgekommen und er hatte eine Interpretation dafür zur Verfügung. Dass oft mit Texten so umgegangen wird, dass man sagt, Leute, vielleicht hat der Autor sich da auch was bei gedacht und vielleicht ist mit diesem guten Tag auch einfach nur guten Tag gemeint. Klar, das erleben wir am Theater.
Aber es ist auch eine besondere Qualität, finde ich, von Theater, ne? Dass man sozusagen interpretativen Fülle eines Satzes oder eines Wortes wirklich im Theater erst gewahr wird, wenn Schauspielerinnen und Schauspieler sich eines Wortes bemächtigen und dann auf hunderte Art und Weisen einem so darstellen können, dass es jedes Mal was anderes bedeutet. Also da geht auch, finde ich, auch die Kunst des Theaters weit über die Möglichkeiten der Germanistik an der Stelle hinaus. Ne? Das ist ja wirklich toll.
Absolut. Ich erinnere mich bei Flimm, mit dem ich als sehr junger Mensch, also da war ich so 14, 15, dadurch, dass meine Mutter das neben dem Kölner Schauspielhaus benachbarte Theater am Dom leitete, hatte ich einen guten Kontakt darüber und er hat mich dann immer auch zwischendurch mal mitgenommen oder auch in seine eigenen Inszenierungen reingeschmuggelt. Und ich erinnere mich, das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, in Baal, der Baal wacht irgendwann auf und Brecht lässt ihn sagen, oh, ich spüre jeden Knochen einzeln. So, das steht da. Ne? Dann denkt man, aha, der muss sich räkeln und so weiter. Und Flimm hat das so interpretiert, weil es ja Baal war, also der Hedonist, der mit jeder Frau schläft, der frisst, der sich trinkt, der sich also so benimmt. Der stand auf und das Mädchen, was er in der Nacht verführt hatte, stand am Fenster und war verschüchtert und er schmeißt sich auf den Boden und küsst ihr die Füße und reibt seine Wange an ihrem Fuß und sagt, oh, ich spüre jeden Knochen einzeln. Also eine völlig andere Interpretation, ja. Die aber möglich war, die hat ja. Den Text nicht verändert und Nee. Sie war vielleicht sogar sprechender und den Baal bezeichnender als die Bedeutung, die Brecht diesem Satz zugeordnet hat.
Flimm bringt dich also, obwohl du schon in jungen Jahren, lange bevor überhaupt die Frage anstand, gehe ich jetzt auf eine akademische Universität oder gehe ich auf eine Schauspieluniversität beispielsweise, also nimmt dich mit ins Theater, du lernst das Theater kennen, entscheidest dich aber trotzdem dann erstmal für Philosophie und Germanistik. Das ist doch überraschend. Also gerade auch, du hast gerade gesagt, deine Mutter hatte ein Theater. Das heißt, du bist auch in einem Theaterhaushalt groß geworden. Ist doch überraschend, das finde ich von außen betrachtet, dass du trotzdem erstmal die harte Schulbank der Philosophie gedrückt hast. Weil Kantlesen ist nur beileibe ein vergleichsweise trockenes Vergnügen gegenüber einem guten Theatertext, ne?
Absolut. Ich hatte einen Herrn Hogrebe, das war ein Hegelianer und das war sehr anstrengend. Das war. Jetzt muss man eins dazu sagen, das war ja, also als ich Abitur gemacht habe, das war 1982 und ich habe also dann 82 im Herbst schon angefangen zu studieren. Ich hatte zwei Schwierigkeiten. Die eine Schwierigkeit war, dass ich eben in einem Theaterhaushalt groß geworden war, schon als Schüler assistieren durfte, mitmachen durfte. Harald Leibniz war mein Lehrer, dem durfte ich vorsprechen.
Großer Schauspieler des 20. Jahrhunderts.
Wir haben zusammen gearbeitet und ich hatte so ein bisschen fast Hemmungen zu sagen, gehe ich jetzt auf eine Schauspielschule? Und dann kam hinzu, dass zu der Zeit die Schauspielschulen, also die Hochschule der Künste zum Beispiel in Berlin, keinen guten Ruf hatten. Das waren die Diskutierschulen, da wurde nur politisiert, da wurde gar nicht richtig gearbeitet. Das war so der Ruf. Ob das so war, kann ich nicht sagen. Ich kenne viele Kollegen, die in der Zeit studiert haben, die hervorragend ausgebildet worden sind. Aber es war so ein bisschen das Image, so dass ich dann gedacht habe, okay, ich bin ja eher jetzt, komme ja eher von der Theaterleitung und mich interessiert die Regie. Also folge ich diesem Rat einfach mit Texten noch intensiver umgehen zu lernen. Muss dann allerdings sagen, dass ich auch das ein oder andere Hauptseminar besucht habe. Da war mein Deutschleistungskurs auf der Schule anspruchsvoller. Trotzdem war es eine tolle Zeit auch, ne? Weil natürlich man dann doch sich die Professoren raussucht, wo man sagt, ach guck mal, das ist einer, der denkt genau in die Richtung, die einem Spaß macht und da kann man dann mehr dran machen. Wir hatten den berühmten Gerd Kaiser, das war der Dekan der Universität in Düsseldorf und der war eben Altgermanist. Und das war hochinteressant, was der für Verbindungen schlagen konnte von der älteren deutschen Literatur, also von Walter von der Vogelweide hin zu Heine und so. Das waren einfach tolle, auch formal sprachliche Dinge, die man da gelernt hat.
Ich finde das ja sehr faszinierend, weil immer, wenn man mit dir spricht oder auch einige von deinen, wie ich finde, sehr klugen Boulevardtheatertexten. Du sprichst mal von Gebrauchstexten. Und natürlich sind es in einer gewissen Weise auch Texte, die für den Theatergebrauch geschrieben sind und vielleicht auch nicht in 100 Jahren noch, aber wer weiß. Wer weiß, ja, in gleicher Weise rezipiert werden wie 200 Jahre später noch ein Faust. Das wissen wir nicht. Das wird die Geschichte weisen, aber.
Ja, ich glaube eher nicht.
Aber sie erfüllen jetzt große Dienste und ich finde, aber was ich wirklich interessant finde, dass du sozusagen ein sehr reiches Themenfeld bearbeiten kannst und sehr viele Themen hast und tatsächlich auch, man merkt, dass du auch diesen, so einen Bildungskanon mitbringst und auch einen breiten Theaterbildungskanon, also was Castorf und die ganze Theatergeschichte der letzten 40, 50 Jahre betrifft. Umso mehr, nochmal kurz die Frage, du gehst dann auf die Universität, machst da Philosophie und Germanistik. Hatte das auch damit zu tun, weil du die Erfahrung gemacht hast zu Hause, Kunst und Theater sind so gefräßige Wesen, vielleicht gibt es auch was anderes im Leben, dem man sich zuwenden kann?
Absolut. Ich habe zum Beispiel mein Abitur in Physik gemacht. Ich hatte Physik-Leistungskurs, weil ich gedacht habe, wenn man zum Theater will, ist die letzte Chance, nochmal was anderes zu gucken. Also nochmal zu sehen. Ich hatte als Abi-Fächer Deutsch, Physik, Mathe, Philosophie. Und also Deutsch und Philosophie waren die Fächer, die eher in die Richtung gehen. Aber ich wollte Mathe und Physik, obwohl ich kein toller Mathe- und Physik-Schüler war. Physik noch schlechter als Mathematik, weil Mathematik kann man sich ja, wenn man will, gut vorbereiten. Bei Physik braucht man nochmal ein anderes Verständnis, ist meine Erfahrung. Gibt übrigens einen sehr interessanten Aufsatz von Tennessee Williams über den Zusammenhang von Theater und Physik. Also wie ganz rudimentäre physikalische Gesetzmäßigkeiten, auch atomphysikalische Gesetzmäßigkeiten auf das Theater anwendbar sind. Auch ganz interessant, also, aber das nur am Rande. Und natürlich habe ich gedacht, das Theater wird mich eh irgendwann verschlingen. Also lass doch erstmal gucken, ob man nochmal eine andere Schiene Schiene ausprobiert und die ja fürs Theater nicht schädlich ist und die ja auch nützen kann. Und zum Beispiel gerade fürs Schreiben fand ich sehr, sehr wichtig zu erkennen, dass es eigentlich in einem Stück nicht einen Satz geben darf, der ohne Berechtigung dort steht. Also man kann nicht einfach, ich schreibe jetzt mal zwei, drei Sätze, damit das irgendwie da weitergeht, sondern du musst jeden Satz hinterfragen, ohne dass der Zuschauer das merkt. Also ohne, dass die Bedeutung des Satzes dann so gewichtig daherkommt, dass man sagt, ach, jetzt will er uns da schon wieder was sagen und da hat er schon wieder eine Keule und schon wieder einen Zeigefinger. Das muss natürlich subversiv geschehen. Aber, und das finde ich, lernt man in der Auseinandersetzung, in der germanistischen Auseinandersetzung mit Literatur.
Apropos Schreiben, du hast ja dann eine Schauspielausbildung gemacht, aber war es das Schreiben, was dich hingezogen hat, dann wieder ins Theater? War es das Wissen darum, dass du deiner Biografie in Form deiner Mutter, die ein Theater besaß, sowieso nicht entkommen kannst? Oder war es wirklich Lust am Schauspiel? Also wann kam das? Wann hast du damit angefangen?
Also das Erste, und ich glaube, das ist bei vielen Theaterleuten so, war natürlich die Lust am Spielen. Mhm. Ne? Vorzuspielen und Dings. Und klar, die Theaterschule, die Theatergruppe auf der Schule spielte eine große Rolle. Und ja, ich war als junger Mann spielgeil. Ne? Das ist, geht ja vielen von uns so. Ne? Findet man toll, Text auswendig lernen und den irgendwie interpretieren. Und dann gehen die Scheinwerfer an und man spielt und so. Ich habe ja auch kein Lampenfieber. Ich finde das eher positiv. Ja? Mich turnt das eher an. Also es ist wie eine Hormonspritze eher, ne, wo ich dann manchmal Kollegen bedauere, die darunter leiden unter Lampenfieber. Mhm. Ist nicht so, dass ich keins habe, habe ich auch, habe ich jeden Abend, auch hier im Marquardt, aber es ist was Positives einfach. Das war sicher das Erste, was kam. Aber, und ich habe das viel später erst begriffen, und zwar so bei den ersten Umzügen, ne, wenn man also so Sachen sortiert, ich habe immer geschrieben. Ich habe so viele Sachen gefunden, was ich überhaupt nicht mehr wusste, was ich geschrieben habe und Gedichte und ein Exposé für ein Stück und bei Liebeskummer habe ich irgendwas geschrieben. Ich habe immer geschrieben, wenn mich etwas betroffen gemacht hat, amüsiert hat, gefreut hat, verärgert hat, dann habe ich immer, das habe ich immer kanalisiert übers Schreiben. Und so, dass ich die Frage doppelt beantworten muss. Also einmal habe ich gern gespielt und zum anderen war das Schreiben aber auch immer vorhanden. Und wenn ich mich entscheiden müsste, wird man ja oft gefragt, was würdest du denn lieber machen, würdest du Regie, ich würde mich wahrscheinlich fürs Schreiben entscheiden, weil es letztlich der kompromissloseste Bereich ist. Ne? Schreiben kann ich, was ich will. Ich kann, ne? Als Regisseur, du wirst die Erfahrung selber gemacht haben, geht man schon auch Kompromisse ein.
Naja, weil es auch ein kollektiver Prozess ist.
Natürlich, das ist ja auch schön.
Also das ist ja auch der Sinn dann so einer kollektiven und Teamarbeit. Aber natürlich bist du als Autor frei. Du bist ja sogar frei in der Wahl des Ortes, wo du schreibst und wann du schreibst.
Wer tritt auf?
Keine Dispo, keine, du brauchst nichts.
Genau, ich brauche nichts. Du kannst auch was hinschreiben. Das versuche ich auch immer, dass ich die Figuren laufen lasse. Dass ich also nicht mehr vorher überlege, wie macht das, sondern ich schreibe mal hin. Und dann schreibe ich manchmal Sätze, wo ich denke, das wird der eigentlich nicht sagen. Aber ich schreibe es trotzdem, weil es jetzt erstmal kommt. Und dann kann man ja gucken, was daraus entsteht. Mhm. Und dann kannst du es wieder wegwerfen. Ne? Da sind wir natürlich in unseren Produktionsprozessen enger gefasst, einfach auch aus zeitlichen Gründen. Na, natürlich. Klar. Aber ich finde es toll, dass du das sagst, weil das ist auch für mich so ein Punkt bei der Regie. Ich hatte mal einen Regisseur, der, habe ich eine Inszenierung gesehen, hat mir sehr gut gefallen und kam ins Gespräch und haben mal geredet und der hat mir erzählt und ich dachte, ach Mensch, der ist doch nicht schlecht, was der so zu sagen hat und wie der das so sieht. Und dann hatten wir schon bezahlt und der stand auf und sagte zu mir, Herr Hannesdorf, und bei mir haben Sie einen Vorteil. Bevor die Proben anfangen, weiß ich alles. Ich weiß, wo die Schauspieler stehen, wo die sitzen, wie die einen Satz sagen. Und eine Kathedrale krachte zusammen, weil ich gesagt habe, um Gottes Willen, bitte nicht. Mach die Rechnung nicht ohne die Leute, die das da spielen. Ja. Natürlich hat man, ich habe Stücke gemacht wegen eines genialen Einfalls, den ich hatte. Und genau den habe ich nach 2 Tagen gestrichen, weil er Mist war.
Das läuft für unser Publikum, das läuft sozusagen unter dem geflügelten Wort Kill Your Darlings. Ne?
Ja, genau, 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 Kill Your Darlings, genau, genau, genau. Ja, weil du kannst es nicht ohne die Schauspieler, ohne die Leute machen, die dabei sind. Und der schwächste Regisseur ist der, der sagt, ich weiß, wie es geht. Und der stärkste, der ist, sagt, wir gucken mal, was wir zusammenfinden. Ne? Klar. Beratend müssen wir tätig sein. Irgendwann eine Entscheidung treffen müssen wir auch, aber trotzdem im Prozess. Und dann habe ich auch immer die Erfahrung gemacht, wenn man so arbeitet, hat man auch viel weniger Stress mit als Regisseur. Es ist dann einfach nur, macht dann nur Spaß.
Es macht viel mehr Freude,
ja,
wenn im
ja.
Kollektiv was gemeinsam entsteht, an
absolut.
Dem alle sozusagen
absolut.
Von Überzeugung getragen sozusagen Ja sagen können zu dem. Ich finde ja übrigens nicht nur Regisseure, die schon genau wissen, wie es am Schluss aussieht, sind problematisch für das Kollektiv, sondern auch Schauspielerinnen und Schauspieler, die zu Beginn schon wissen, wie sie 6 Wochen später die Rolle spielen möchten und jeden Vorgang schon durchdacht haben. Ich finde, das ist auch für alle Beteiligten unheimlich schwierig.
Unerträglich. Ich sage immer zu den Leuten, du kannst schon alles außer den Text. Klar, mir Leute suspekt, also auch in allen Bereichen, auch bei Tontechnikern oder bei Musikern oder so, wenn Leute sagen, ich weiß, wie es geht, ich habe das oft genug gemacht, ich weiß das. Ich weiß es jedes Mal nicht. Ich fange jedes Mal neu an und finde das auch schön. Natürlich hat man eine gewisse Trefferquote, man hat eine gewisse Erfahrung, man kann bestimmte Dinge... Ne, wenn
du hast ein Mittelbewusstsein, du weißt um gewisse Mechaniken und so. Nicht? Und,
ja.
Und man kommt, finde ich, ja auch aus bestimmten handwerklichen Fragen, gerade auch im Boulevardtheater, im Unterhaltungstheater, muss man die schon berücksichtigen, aber die virtuos zu berücksichtigen.
Genau. Ja? Ich inszeniere jetzt in Neuwied ein Stück, das heißt Tok Tok, das spielt in der im Wartezimmer eines Psychiaters. Und es beginnt mit einem Mann, der Tourette hat. Und da steht im Text als erster Satz, fickt euch alle in den Arsch. Da weiß ich, dass ich diesen Satz streiche. Weil wenn du einen Satz so beginnst,
ein
für
Stück
unser Publikum,
in Neuwied
gehen die Schotten runter, was ich auch verstehe. Mich würde das auch ärgern. Ich würde auch sagen,
ja.
Muss das denn der erste Satz sein? Ne? Habe ich jetzt eine andere Lösung gefunden, dass man das Tourette trotzdem begreift und auch die Figur macht dann so eine bestimmte Entwicklung mit, dass man das auch mitkriegt. Aber das ist ein Erfahrungswert, wo ich einfach weiß, da werde ich jetzt nicht erst mal lange ausprobieren, ist das vielleicht doch mit einer Chance behaftet oder könnte man das, sondern da weiß ich einfach, das machen wir nicht, weil das wahrscheinlich den Leuten die Möglichkeit nimmt, für den Abend offen zu bleiben.
Absolut. Ich habe tatsächlich aufgrund dieses Einstiegssatzes dieses Stück nach diesem Einstiegssatz beiseite gelegt.
Okay.
Aber ich bin nicht auf den beherzten Einfall gekommen, dass den einfach den ersten Satz gleich zu streichen.
Wenn meine Fassung fertig ist, schicke ich sie dir.
Ich bitte darum.
Genau.
Ja, aber es berührt, worüber wir sprechen, berührt ja einen ganz elementaren Punkt, finde ich, von Theater, der häufig verkannt wird von außen, wenn man gefragt wird, warum ist die Inszenierung, die Arbeit, die Rollengestaltung, das Bühnenbild etc. nicht so geworden, wie man es sich im Hinblick auf einen Publikumserfolg, auf eine große Publikumsresonanz, auf eine tolle Presse erhofft hat. Wir erhoffen uns ja immer Erfolg und Beifall, also sonst würde es keiner machen. Aber es gibt ja immer die Stimmen, die dann sagen, ja, aber wieso hast du nicht eingegriffen oder warum konntest du das nicht ändern als Regisseur oder als Intendant oder so. Und ich glaube, dass du einen ganz zentralen Punkt angesprochen hast und das ist die Offenheit des Prozesses. Denn Theater kommt eigentlich komplett meines Erachtens im Proberaum zum Erliegen, wenn alle wissen, wie es geht. Dann blockiert man sich auch.
Sehe ich genauso.
Und es ist nie keine Chance da, dass etwas entsteht, was wirklich lustvoll und schön ist. Aber genau dieses Prozessuale ist natürlich auch der experimentelle Anteil. Und dieser experimentelle Anteil kann leider Gottes auch mal scheitern.
Natürlich. Und ich sag das immer, wenn ein Schauspieler zu mir kommt und sagt, ich würde die Szene gerne nackt im Handstand spielen, dann würde ich als Regisseur alles tun, ihn dabei zu unterstützen, um das zu sehen. Also wenn er einen Handstand kann. Und dann würde ich ihm natürlich sagen, ich fürchte, dass wenn du die nackt im Handstand spielst, man nicht mehr so sehr auf die Szene schaut, sondern eher auf das schaust, was du da körperlich mitbringst und ob du den Handstand durchhältst. Also Aber es erstmal machen, das finde ich wichtig. Ne? Das nicht zu unterbinden und sagen, da kommt gar nicht in Frage. Das würde ich als Regisseur nie tun. Und würde auch von einem Regisseur erwarten, dass er, habe ich auch erlebt als Schauspieler, du holst Luft und der sagt, nee, warte mal, wir machen es ganz anders. Und man sagt, lass mich den Satz einmal sagen. Vielleicht überrasche ich dich. Und wenn ich dich nicht überrasche, kannst du sagen, wie du ihn anders gerne hättest. Dann werde ich das alles dran setzen, das zu versuchen. Der Mario Adolf, der hat mal in einem Interview gesagt, wurde er gefragt von Küppersbusch, was ist für Sie ein guter Regisseur? Und hat der Adolf gesagt, ja, jedenfalls nicht einer, der will, dass ich das tue, was er sagt. Und dann sagte der Küppersbusch, ach so, ein guter Regisseur ist also jemand, der das tut, was Sie sagen. Und hat er gesagt, nee, ein guter Regisseur ist der das tut, was wir wollen.
Ja, sehr gut. Ja. Und im Zweifelsfalle die Gesetze der Physik kennt und daran erinnert.
Genau. Genau, sehr gut, ja.
Du hast 1994, da warst du noch ein recht junger Mann. Die Universität konnte noch nicht so lange her sein zu dem Zeitpunkt. Wahrscheinlich hast du aber auch schon, du hast schon gespielt zu dem Zeitpunkt 1994. Da hast du das Theater an der Kö in Düsseldorf gegründet. War das künstlerische Energie oder unternehmerischer Geist oder beides?
Ich sag dir ganz ehrlich, habe ich noch nie gesagt. Ich war damals total dagegen. Ich wollte das eigentlich nicht. Das klingt jetzt so. Es ist ja, mein Freund Jochen Busse sagt, ach, da muss man nur mal was nicht wollen, dann kriegt man's. Und da ist was dran. Es war so, dass in Düsseldorf die führende Zeitung ein Innenstadtimmobilien neu entwickelt hat und daraus ein riesen Einkaufszentrum. Das sind die sogenannten Shadow-Arkaden. Ist sehr gut, sehr schön geworden, hat Walter Brune gebaut als Architekt. Und das Theater am Dom war ja in Köln. Und meine Mutter spielte Tennis mit der Besitzerin oder einer Mitinhaberin der Rheinischen Post. Und die kam zu meiner Mutter und sagte, Mensch, ihr habt doch da in Köln dieses Theater in einem Einkaufszentrum, in den Opernarkaden. Wir machen jetzt die Shadow-Arkaden. Wollt ihr nicht da auch ein Theater machen? Und hat meine Mutter gesagt, du, ich hab das hinter mir, aber frag doch mal meinen Sohn. Und dann hat die mich wirklich gefragt. Ich war natürlich auch jung, ich war gerade 30 zur Eröffnung des Theaters 30 geworden. Und dann hatte die das aber mitbekommen, dass das so ging. Und im ersten Moment fand ich das auch toll und habe gesagt, das super. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, das war so eine Zeit, wo das Fernsehen wahnsinnig boomte. Es war irrsinnig schwierig, prominente Leute zu kriegen. Dieses Einkaufszentrum war ein bisschen verbaut auch, was man heute noch in dem Theater sieht. Es sind Säulen drin, es ist relativ niedrig. Aber die Leute haben es angenommen, die fanden es toll. Und mein Vater wollte unbedingt sagen, mach das doch und ist doch toll. Und dann kann ich, der war Konzertveranstalter, und dann kann ich kleine Formate da machen, die ich in die großen Hallen nicht kriege. Was weiß ich, Kunze oder Bodo Wartke oder solche Namen, die Sissi Perlinger oder so, die noch nicht in die großen Hallen gingen. Michael Mittermeier, das waren so Namen, die dann bei uns aufgetreten sind. Und du machst halt das Theater. Und ich habe mich dann mitziehen lassen und ich war ja auch nie so begeistert von Düsseldorf. Ja, ich war immer lieber weg. Aber irgendwie habe ich dann mich davon einsaugen lassen. Und dann hat das super funktioniert, bis heute. Also ich mache es ja jetzt bald seit 30 Jahren.
Das ist bald Jubiläum.
Ne? Ja, genau. Und das ist dadurch, dass jetzt ein Mitbewerber auf dem Markt, die Komödie Düsseldorf, ein sehr traditionsreiches Haus, die Spielstätte verloren hat, sind wir im Moment das einzige boulevardeske Theater. Und das wäre schade, wenn es das nicht gäbe in Düsseldorf.
Absolut. Ich finde, das ist eine völlig unterschätzte Kunstform, die ja, wenn man die Abstimmung der Publikum mit den Füßen jetzt deutschlandweit, auch Jahr für Jahr in den Statistiken des Deutschen Bühnenvereins anguckt, dann muss man an der Stelle festhalten, die Hälfte aller Theaterbesucherinnen und Theaterbesucher gehen in Privattheater. Und die andere Hälfte geht dann in die öffentlich geförderten Theater, also Landesbühnen, Stadttheater, Staatstheater. Aber 50% sind in den Privattheatern. Wenn man das aber gegenliest sozusagen mit der Wertschätzung, häufig, nicht? In den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen oder auch in der medialen Öffentlichkeit, dann hat man das Gefühl, Theater besteht im Wesentlichen entweder aus den großen, durchgeförderten Tankern, ja, und vielleicht noch der Soziokultur, aber das ist die ganz große eine ganz große Masse von Menschen bewegt wird, das fällt eigentlich regelmäßig durchs Raster. Ist das eine Wahrnehmung, die du teilen würdest?
Absolut. Ich meine, das 50-50 relativiert sich natürlich schon allein durchs Platzangebot. Ne? Das Platzangebot in den Privattheatern ist weitaus geringer als in den großen Tankern. Ich habe oft versucht, mich, sagen wir mal, das tun wir ja alle als Theaterleute, dagegen zu wehren, ne? Das so zu trennen. Sondern sagt, ja komm, ein gutes Staatstheater kann auch mal ein gutes Boulevardstück machen und eine Boulevardkomödie kann sicher, ich meine, du bist ja eines der leuchtenden Beispiele hier mit dem alten Schauspielhaus, wo einfach so ein guter Mix ist. Und man sagt, das sind eigentlich gut gemachte Unterhaltungsstücke, die aber dann doch ein relativ ernstes Thema oder auch mal kein Happy End haben oder so. Also so, trotzdem gibt es natürlich diese Trennung. Und ich musste das richtig lernen, zu dem Begriff Boulevardtheater zu stehen. Ich habe, als ich angefangen habe, fand ich das immer ganz schrecklich. Und der macht Boulevard und kenne ich Sie nicht vom Boulevard und sind Sie nicht am Boulevard? Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, nein, 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 wir sind Theater. Deshalb heißt auch Theater an der Kö und nicht Komödie an der Kö, was ich heute fast bedauere. Und mein Bruder hat dann irgendwann, der mit Theater nichts zu tun hat, gesagt, was hast du da immer für ein Problem? Sei doch mal stolz darauf. Das ist doch ein Metier, was viele nicht können. Wo ich dann auch manchmal gedacht habe, als jetzt Corona vorbei war und das Feuilleton schrie, ja, die Staatstheater sollen jetzt mal Komödie machen, damit die Leute wiederkommen. Wo ich gedacht habe, ja, das muss man aber auch können.
Ja.
Also die sagen das so einfach, sie sollen jetzt mal Komödie machen. Wenn ich jetzt morgen sagen würde, ich möchte den Hamlet inszenieren, würden wahrscheinlich auch der ein oder andere Theatermann sagen, wie kommt der denn jetzt dazu, den Hamlet zu machen? Der hat doch bisher immer Boulevard gemacht. Aber umgekehrt geht das offensichtlich. Also das ist eben so eine Fehleinschätzung. Ne? Das ist schon auch eine Fertigkeit. Will nicht sagen Fähigkeit, aber eine Fertigkeit. Das hat auch viel mit Handwerk zu tun,
Komödie. Ja, das sagte übrigens neulich eine Kollegin, die ist über 80 und verfolgt seit ihrer Jugend. Die hat als ganz junge Frau noch mit, ich glaube, 17, 18 Jahren hat die Gründgens vorgesprochen und ist dann bei Gründgens in Hamburg engagiert worden. Die kennt und weiß sozusagen aus dem 20. und frühen 21. Jahrhunderts bis jetzt, hat die alles gesehen und weiß alles und kennt sich aber auch in beiden Welten gut aus. Also sowohl in der Welt der großen Häuser wie auch in der Welt des Privat- und Boulevardtheaters. Und die war neulich in Komplexe Väter und sagte dann, das, was die da spielen, das muss man können. Das, das kann nicht jeder. Ne? Das ist wirklich eine ganz eigene Form, die man wollen, aber die muss man auch können.
Ja, denke ich auch. Also ich finde das toll zu hören, dass sie eben überall hingeht. Ich gehe sehr viel in die städtischen Häuser, überall. Ich beobachte wenige Kollegen von den städtischen Häusern, die zu uns kommen. Ne, ich sag mal, unser Intendant in Düsseldorf, der ist jetzt seit 6 Jahren da, der hat mein Theater noch nicht einmal betreten. Ich habe bei dem sicher 30 Produktionen gesehen. Ne, obwohl, wir sind sogar per Du. Also wir haben keine Feindschaft oder so, aber das ist irgendwie nicht im Fokus, dass man da jetzt hingeht und ich meine, das ist immerhin das größte Düsseldorfer Privattheater mit circa 100.000 Besuchern im Jahr. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich ihn in eine Kellerbühne verführen würde.
Obwohl es in den Keller geht. Nicht?
Obwohl es in den Keller geht, genau. Ich sage mal, zu uns kommt man zum Lachen in den Keller. Genau. Und das finde ich dann oft verwunderlich, ne? Wie dann auch so. Und ich finde sogar, bin auch ein großer Verfechter der Förderung von diesen Theatern, obwohl wir komplett ja ohne Förderung arbeiten. In allen 4 Theatern, die ich mitverantworte, also Theater am Dom in Köln, Theater am Rathaus in Essen und die Komödie im Bayerischen Hof in München, das sind alles Häuser ohne jegliche Förderung, außer natürlich jetzt Corona-Hilfen, die es durchaus gegeben hat, wo ich finde, dass der Staat uns nicht hat hängen lassen. Aber ich finde, dass auch wir am Boulevard sehr viel gelernt haben von den Ästhetiken der großen Häuser. Ne, als ich angefangen habe, eben so, was weiß ich, 30, 35 Jahren, da wäre eine Abstraktion im Bühnenbild auf unseren Bühnen fast nicht möglich gewesen. Die Leute wären sofort gegangen. Also ich sag mal, ein schwarzes Kabinett mit einem schicken Sofa, einem großen Kronleuchter und das war's. Das kannst du heute machen. Heute können wir viel abstrakter, siehe Bühnenbild, komplexe Väter. Das wäre vor 30 Jahren, hätte man gesagt, wo ist die Couch? Wo ist die Tür, die wirklich zugeht? Wo ist das Originaltelefon? Und als ich anfing als Assistent und ein Stück spielte in London, dann wurde ich losgeschickt, ein Original Londoner Telefonbuch zu besorgen, ein Original Londoner Telefon zu besorgen, ein Whisky, wo das Etikett vorne in Englisch war, weil man wollte das so authentisch wie möglich und so naturgetreu wie möglich haben, weil es sonst einfach nicht angenommen worden ist. Ne? Und man kennt ja diese bürgerlichen Salons, die man immer am Boulevard gesehen hat. Und da, finde ich, hat sich das Boulevard wirklich sehr stark entwickelt und ist viel stärker zum Theater zurückgeführt worden, weil man mittlerweile auch mit diesen Ästhetiken spielen kann. Jetzt schon eine geraume Zeit, aber das war richtig, diese Veränderung habe ich richtig gespürt. Und das ist eine Leistung auch der ästhetischen Schulung der großen Häuser.
Absolut. Ich finde es ja auch wichtig, dass es sie gibt und dass es diese beiden Welten, wenn man so möchte, die ja eigentlich gar nicht zwei Welten sein müsste, man könnte ja sagen und darauf stolz sein, dass unsere Theaterlandschaft so reich ist, dass es eben diese unterschiedlichen Spielformen und Theaterformen und Häuser gibt. Ne?
Das wäre auch schön für viele Kollegen. Es gibt ja so ein paar Genrehopper. Ne? Für mich zum Beispiel ein leuchtendes Beispiel, ich weiß nicht, ob du die kennst, Susanne Tremper. Die hat vom Burgtheater bis hin zum kleinen Kellertheater im Park in Bad Godesberg gespielt und zwar immer abwechselnd. Mal da, mal da. Plötzlich war die wieder am Schauspielhaus Bochum, dann spielte die wieder irgendeiner Boulevard-Kaschemme. Also das finde ich eigentlich toll. Und das ist in Deutschland sehr, sehr schwierig. Sehen wir auch im Fernsehen. Ne? Das ist also, wenn einer mal das und das Metier bedient hat, dann wird er auch in diesem Metier belassen.
Man wird so festgelegt.
Man wird festgelegt.
Wir haben jetzt beispielsweise einen Kollegen, der ja in Stuttgart einen ganz hervorragenden Ruf genießt, Gottfried Breitfuß, der aber seit vielen Jahren zu einem der wichtigsten Theater im deutschsprachigen Raum, nämlich zum Zürcher Schauspielhaus, gehört. Den haben wir neulich auf der Bühne der Komödie Marquardt gehabt. Also das ist auch so ein Grenzgänger, wenn man so möchte.
Finde ich super, wenn Sie ihm das in Zürich mal nicht übel nehmen.
Nein, da ist ja eine ganz besondere Bewegung gerade unterwegs. Da stehen ja jetzt auch Wechsel größerer Natur an und man muss sich da auch mal, wie ich nur gehört habe, auch wieder um das Publikum kümmern. Also insofern, da gibt es durchaus Aspekte, die man von jemandem wie dir, der ohne Förderung Theater mit Menschen gefüllt und die Menschen begeistert hat, lernen kann, finde ich. Also das kann man, finde ich, auch neidlos anerkennen, wenn jemand so wie du mehrere Theater betreibt und die wirklich nur über die Kasse laufen. Das kriegen ja nicht so viele Leute hin. Das finde ich super. Deswegen noch mal ganz kurz die Frage. Du hast das erste Haus aufgemacht, da hat es dich halb gezogen und halb bist du hingesunken sozusagen.
Das ist perfekt.
Ja, und dann hat es dich aber nicht davon abgehalten, sondern ganz im Gegenteil, diese Erfahrung mit dem ersten eigenen Haus in Düsseldorf vor fast 30 Jahren jetzt führt dazu, dass du zuletzt Mehrheitsgesellschafter in München an der renommierten Komödie im Bayerischen Hof geworden bist. Du hast in Essen ein Boulevardtheater, das dir gehört. Du hast in Köln das Theater deiner Mutter, glaube ich, übernommen, ne?
Genau, aber du beschreibst es richtig. Ich will nur auch dort sagen, ich bin eigentlich fast dazu gezwungen worden. Es kam nach Düsseldorf Essen, das gehörte einem bekannten Tourneeunternehmer, der, glaube ich, auch mit der Komödie, also mit den Schauspielbühnen Stuttgart zusammenarbeitet, Landgraf, dem ich bis heute gut befreundet bin, der das aus verschiedenen Gründen, auch aus Altersgründen, aber nicht nur, nicht mehr wirtschaftlich weiterführen konnte. Und dem Haus drohte absolut die Schließung. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind relativ nah dran. Man hat in den Rhein-Ruhr-Städten das große Glück, dass da irgendeine imaginäre Mauer ist. Ja, also die beiden Theater in Düsseldorf und Köln sind 35 Kilometer auseinander entfernt. Aber die Leute gehen nicht, der Kölner geht nicht nach Düsseldorf und der Düsseldorfer geht nicht nach Köln. Und das Gleiche ist in Essen.
Ne?
Die Essener bleiben für sich, die gehen mal einkaufen in Düsseldorf einmal im Halbjahr, aber eigentlich bleiben die in Essen. So, dass ich gesagt habe, wir können das von uns aus einfach besser betreiben und bespielen, auch kostenneutraler, als das jetzt der Tourneeunternehmer Landgraf, der im Freiburger Raum sitzt, tun kann. Also haben wir das eher vor der Schließung bewahrt. Das Theater am Dom habe ich durch den Tod meiner Mutter quasi geerbt. Das kam als Drittes dann hinzu. Und die Komödie im Bayerischen Hof hatte ja mit dem Mitinhaber eine Skandalgeschichte, so dass die Betreiberin des Bayerischen Hofs, also die Besitzerin, die Inhaberin gesagt hat, ich brauche hier einen anderen Gesellschafter, sonst kündige ich dieses Theater. Und da fiel die Wahl auf mich. Ich hätte zu allem Nein sein können, da wäre aber die Frage gewesen, ob die Häuser erhalten geblieben wären.
Sprechen wir von Komplexe Väter. Da stehst du mit auf der Bühne und wir erleben tatsächlich jeden Abend ein begeistertes Publikum. Man kann es nicht anders sagen. Also ich habe manchmal das Gefühl, die Decke hebt gleich ab vor lauter Lachen. Das finde ich deswegen auch so interessant, weil das kein, für mich persönlich, es ist eines der besten Unterhaltungsstücke, das es in den letzten Jahren gegeben hat, im Bereich des Boulevardtheaters. Ja, und zwar auch deswegen, nicht nur, weil es wirklich bei dem Publikum ankommt, sondern weil es Land auf, Land ab ankommt. Ich habe es ja schon in verschiedenen Städten verfolgt, dieses Stück.
Ich wäre ja bescheuert, wenn ich es widersprechen würde.
Ja, du. Ich rede so lange weiter, bis du widersprichst. Bis du es nicht mehr aushältst. Nein, was ich so gut daran finde, ist, dass es, da kannst du mir aber gerne widersprechen, dass es ein Boulevardstück ist, obwohl es auf viele klassische Motive des Boulevardtheaters verzichtet. Also, es gibt keine mehr oder weniger bekleideten Liebhaber im Schrank. Es gibt keine klassische Ehebruchsgeschichte. Was in diesem Stück eine Rolle spielt, sind Beziehungen von Menschen untereinander, die wir alle so oder so ähnlich kennen, weil es in einer Familie spielt, in einer Patchwork-Familie, also eine ganz moderne Familiensituation. Das finde ich so toll, dass das trotzdem dann so funktioniert. Wo hast du diesen Stoff her? Wo hast du dir das gegriffen? Wo kam die Inspiration her?
Ja, ich habe das ja eingangs schon mal gesagt. Ich kann grundsätzlich ja nur das schreiben, was mich betroffen gemacht hat. Es geht ja hier um die Liebe eines etwas zu alten Mannes zu einer etwas zu jungen Frau. Und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe mich verliebt in eine junge Frau und es war das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, aha, das Alter fängt doch an, eine Rolle zu spielen. Es hat mich bis dato nicht interessiert, ja, weil ich immer gedacht habe, nee, wenn mich eine Frau interessiert, dann flirte ich mit ihr und dann sieht man so. Und auf einmal habe ich gemerkt, aha, das spielt doch irgendwie eine Rolle. Kommt hinzu, dass ich familiär auch eingebunden bin, das spielt ja da auch eine Rolle. Also das heißt, dass dann auch der Konflikt erhöht wird, weil man nicht ganz frei ist in dem Alter. Und dann habe ich gedacht, okay, das setze ich jetzt im Gegensatz zu den beiden wirklich alten Männern, die das ganz unmöglich finden, aber selber genau in der gleichen Situation letztlich sind. Und das ist eine Beobachtung, die habe ich gemacht generell am Theater. Mir ist eins aufgefallen. Wenn du ins Kino gehst, wird oft eine sehr außergewöhnliche Situation bezeichnet. Du guckst in ein Milieu, das man eigentlich nicht kennt. Du guckst Zusammenhänge, die sehr schräg sind, wo man sagt, um Gottes Willen, was ist denn da los? Beim Theater ist der Explosivstoff eigentlich eher im Alltag. Ellen Eckborn sagt, du kannst ein ganzes Theaterstück schreiben über ein nicht gut gekochtes Frühstücksei. Und da hat er völlig recht. Wir brauchen am Theater nicht die Umweltverschmutzung und die Globalisierung und die Eroberung des Weltalls und die atomare Bedrohung, also all diese Weltthemen zu behandeln. Die behandeln sich automatisch, wenn wir genau hingucken, was in unserem Alltag passiert. Und das war mir eben in dem Stück wichtig. Ich sagte, was ist da eigentlich? Da ist ein relativ alter Mann wie Jochen Busse, der eine relativ junge Frau hat, gespielt von Alexandra von Schwerin. Und die haben eine Tochter. Und die Tochter ist aber nicht seine leibliche Tochter, sondern die hat ein anderer Mann gezeugt, mit dem sie auch was hatte. Und die verstehen sich nicht. Und die kommt jetzt mit einem zu alten Mann. Das reicht als Reagenzglas, als Versuchsanordnung. Und daraus entsteht oder kann sehr viel Komik entstehen. Und die beste Komik ist ja immer die, die für die Beteiligten auf der Bühne nicht komisch ist. Also die haben ja keinen Spaß an dem Abend. Das ist das Amüsante für den Zuschauer natürlich. Und es gibt zum Beispiel auch, ich könnte jetzt nicht einen Gag oder eine Pointe zitieren, weil man das Konvolut des Stückes kennen muss, um eine Pointe zu verstehen. Und das finde ich immer, das sind die richtigen Komödien. Die One-Liner, also ich habe einen Satz und der ist gleich lustig, das ist, machen die Kabarettisten und machen sie wahrscheinlich auch besser. Und das finde ich auch mal beim Stückelesen schwierig, wenn ich merke so auf Seite 2, ach, jetzt will der lustig sein, der Autor. Der braucht nicht lustig sein. Lustig wird das automatisch, wenn die Situation lustig ist. Und die lustigen Sätze entstehen dann. Und das war so diese, sag mal, die Inspiration, dieses Stück zu schreiben. Und es ging, muss ich sagen, nachdem ich diese Grundkonstellation hatte, ging es relativ leicht, kam relativ schnell vorwärts bei dem Stück. Natürlich ist dann, hat mich auch ein Busse besucht und wir haben dann, sind dann nochmal durchgegangen. Er hat also sicher die ein oder andere große Pointe nochmal dazugeschrieben und dann Balder, dem ist auch noch was eingefallen, gar keine Frage. Aber diese Grundstruktur, die war relativ schnell klar und ist auch von denen so angenommen worden. Und das war ja mein Wunsch, weil ich mit beiden befreundet war. Und das sind ja zwei Komiker, die sich gut verstehen, was nicht üblich ist unter Komikern oder nicht immer, aber die mögen sich richtig gerne und umso schöner, dass sie zwei Streithähne spielen an dem Abend. Da konnte ich natürlich viel, weil ich beide gut kenne, von vielen Arbeiten her, konnte ich natürlich auch sehr schön in den Mund schreiben.
Also es hat geholfen, aber du hast das Stück tatsächlich erstmal aus der eigenen Lebensrealität und aus der eigenen Beobachtung von Lebensrealitäten heraus entwickelt. Und dann aber gewusst, okay, mit den beiden komplexen Väterfiguren sozusagen, der eine über 80, der andere über 70, habe ich so zwei Protagonisten, denen ich das dann auch auf den Leib schreiben
und
kann.
Und die Situation, wie unangenehm das sein kann, wenn man als Liebhaber einer jungen Frau vom Alter her näher an den Eltern ist als an ihr, das habe ich erfahren. Das ist, ich weiß, dass das unangenehm sein kann.
Es ist immer gut, wenn man seinen Humor dann nicht verliert.
Ja, genau. Das sagt ja Jochen auch, es ist so anstrengend mit jüngeren Frauen, sagt er in dem Stück, weil ständig musst du dir beweisen, dass du noch kein alter Sack bist und ständig musst du ihr beweisen, dass sie noch keinen alten Sack hat.
Und das
kann anstrengend sein.
Kann anstrengend sein und dass das anstrengend ist, das spielt er ja auch auf ganz famose Art.
Natürlich.
Und Weise, ne? Also er ist ja wirklich großartig in dieser Rolle, die er da spielt. Genauso wie sein Pendant übrigens, Hugo Egon Balder.
Ja.
Und das ist, finde ich, aber auch ein Teil des Erfolges oder zumindest meines persönlichen Genusses. Ja, nicht nur, dass die Konflikte sehr gut funktionieren und dass die beiden mit großer Lust diese Konflikte auch spielen, die sie vor allem untereinander haben. Die beiden Figuren verbrüdern sich ja gegen alle persönlichen Abneigungen, die sie untereinander pflegen, irgendwie gemein gegen dich. Also deine Figur,
natürlich,
die Björn
heißt. Genau.
Ne? Björn, der aber eigentlich Psychologe ist.
Genau, Therapeut. Und die was natürlich bei den beiden auch genial ist, dass die so unterschiedlich sind.
Ja.
Ne? Du hast diesen etwas besserwisserischen, steifen, bürgerlichen Busse und dagegen diesen Altrocker. Hugo Egon Balder, ein Freund von Hugo, hat mal gesagt, wenn Hugo einen Bademantel trägt, hat man immer das Gefühl, er hat noch einen Ledermantel drunter.
Ja, es ist alles ein bisschen laid back, ne? Also was man so im Rock'n'Roll laid back nennt.
Genau,
irgendwie
genau.
So, die vielleicht verschleppte Eins, die er spielt, so, was ziemlich cool ist, so immer leicht alles unterspielen. Das ist ein bisschen Bauhaus.
Ja.
Ne? Und was das Tolle an Jochen Busse ist, dass er seiner Figur auch immer etwas leicht Cholerisches gibt. Also dass da wirklich ganz unterschiedliche Säfte und Temperamente auch aufeinandertreffen in diesem Stück.
Absolut, genau.
Also, so, und dass die dann zusammen aber sich als Kollegen sehr mögen, ist etwas, was man trotzdem dem Abend wahnsinnig anmerkt und ein großer Teil des Spaßes ist.
Ich glaube auch, dass man das natürlich spürt. Ich glaube, wenn das zwei Leute wären, die wirklich nicht miteinander könnten, kannst du die Streite auch nicht so spielen. Dann ist das, kann das schnell unangenehm werden. Und das ist hier eben einfach ein Vergnügen, weil man unterschwellig spürt, sie spielen miteinander und nicht wirklich gegeneinander.
Ja, man muss sich ja auch die Pointe gönnen.
Genau.
Und den Lacher.
Ja, dem anderen vor allem.
Dem anderen, das meine ich ja nicht nur sicher. Wir haben schon gehört, du stehst als Björn auf der Bühne bei Komplexe Väter. Du hast das Stück aber auch selbst geschrieben, aber nicht nur das, du hast das Bühnenbild entwickelt und du hast es inszeniert. Und ich kann mir vorstellen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, wie inszeniert man als Regisseur ein Ensemble, wenn man selbst Teil des Ensembles ist? Das heißt, man muss sich ja auch ein Stück weit selbst inszenieren. Wie kriegst du das hin?
Also es gibt ja eine Reihe von Regisseuren, meistens übrigens auch Theaterdirektoren, die das ständig machen. Ich bin da kein Freund von. Ich habe gerne einen Regisseur unten sitzen, der mir sagt, jetzt ist es hier etwas ein bisschen anders gewesen, weil A, meine Rolle sehr spät auftritt. Also ich trete ja erst so nach 40 Minuten auf. Das heißt, ich habe einen Großteil des ersten Teiles schon mal, sagen wir mal, ohne Beteiligung machen können. Dann hat dieser Björn ja doch auch eine Reihe von Zweierszenen und sowohl der Busse als auch der Balder sind gute Beobachter. Die haben mich also da unterstützt, die haben sich dann runtergesetzt und gesagt, guck mal da, das wäre besser so und so weiter. Also da haben wir uns gegenseitig natürlich dann auch befruchtet. Und die Sorge damals war, weil wir natürlich so eingeschworen waren. Ich habe mit Hugo vorher schon weit über 1500 Vorstellungen gespielt. Er hat mein Stück Sei lieb zu meiner Frau mit mir gespielt. Das war übrigens auch hier.
War auch hier.
Genau.
Familie,
und auch Aufguss haben wir zusammen gespielt. Und dann Jochen, mit dem habe ich gespielt. November von David Mamet. Und er hat Stücke von mir gespielt. Wir haben dann gesagt, ist es nicht so, wenn wir so eingeschworen da rangehen, ist es nicht eher für einen Regisseur eine Zumutung? Jetzt, wenn wir dem dann dauernd sagen, nee, komm, das machen wir schon oder so. Also so ist das entstanden. Ja. Ne? Wie gesagt, ich bin da auch kein großer Freund von. Und bei der Bühne war es so, dass ich eben auch Sorge hatte, dadurch, dass das so ein bürgerliches Thema ist, dass ein Bühnenbildner kommt mit so einem bürgerlichen Entwurf. Und ich fand das wichtig, dass es eben diese Abstraktion behält. So, und
ja, aber es ist einfach und klug, weil es funktioniert einfach, es ist ein funktionales
Bühnenbild. Man kann sich alles vorstellen, man sieht die anderen Räume, obwohl man sie nicht sieht. Ne, die Küche kann ich mir da vorstellen und haben wir ja, du ja auch, den großen Vorteil, dass wir relativ kompetente Werkstätten zur Verfügung haben und mit meinem Werkstattleiter zusammen das zu entwickeln, war dann nicht so, so irrsinnig schwer und für mich war eben auch wichtig, dass es transportabel ist. Ne? Es hat ja was sehr Praktikables, dieses Bühnenbild.
Was man dem Bühnenbild aber nicht ansieht.
Nein, sieht man ihn nicht an. Nein, nein.
Ja, genau. Also es sieht ja...
Es sieht opulent aus.
Ja, es sieht auch Kunst, also sozusagen kunstfertig aus, weil es ist ein grauer, stoffbebannter, bespannter Raum, der aber viele Leuchtelemente enthält.
Ja.
Und dadurch im wahrsten Sinne etwas sehr Luzides hat, irgendwie irgendwas, was sehr Einladendes hat.
Ja. Und diese Schlitze, da war ich inspiriert durch Graupner, den man kennt, das ist der Künstler, der die Kissen durchschlitzt, hängt in jedem modernen Museum und allerdings auch durch Luigi Fontana, der Leinwände durchgeschlitzt hat, hängt auch überall. In jedem Museum mit Kunst des 20. Jahrhunderts. Und das fand ich hochinteressant, wie die mit kleinen Verschiebungen dieser Schlitze ganz neue Wirkungen und so erzählen. Also kann ich nur jedem empfehlen, sich Luigi Fontana und Gotthard Graupner mal anzugucken. Und ich habe das eigentlich geklaut von denen.
Ja, aber lieber gut geklaut als schlecht selbst ersonnen, oder?
Ja, absolut, ja. Genau.
So, also wir stellen fest, wir könnten auch noch einen sechsten Podcast zum Thema bildende Kunst und den Transfer der bildenden Kunst in die darstellende Kunst machen. Ich glaube, dass viele, gerade Ausstatterinnen und Ausstatter, sich Inspirationen auch in der bildenden Kunst, in den Galerien der Stadt
muss man
holen,
machen,
muss man machen.
Ja, ja.
Das ist ja auch das Tolle, dass man da sozusagen die Inspirationen herholen kann. Du hast vorhin kurz erwähnt, letzte Frage vielleicht, dass du jetzt auch Neuwied, also eine Landesbühne, eine geförderte Bühne neben deinen privaten Theatern, die du unterhältst, demnächst eröffnen wirst als frisch gewählter Intendant. Das heißt, du hast dann 5 Theater zu verantworten, ist dein Büro der ICE?
Das kann ich nur mit Ja beantworten. Ich bin ja auch heute hergekommen, weil wir ja heute wieder spielen. Und für mich ist das wunderbar. Ne? Der ICE, ich habe die Ruhe. Man kann nicht wirklich telefonieren, weil die Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten ist in Deutschland. Was ja auch schön ist, wenn man mal nicht telefoniert. Ich kann wirklich 2-3 Stunden intensiv am Computer arbeiten. Mich stören die Einflüsse im Zug überhaupt nicht. Ich liebe das. Ich habe schon habe mich Leute ausgeladen. Ich bin schon in Züge gestiegen, um einfach mal 2 Stunden Ruhe zu haben. Und bin am nächsten Bahnhof ausgestiegen und wieder zurückgefahren. Und hatte dadurch 4 Stunden einfach konzentrierte Arbeit. Das bringt wirklich viel, der ICE. Ja, Neuwied ist, wie soll ich sagen, das wird man sehen, inwieweit das für mich sinnvoll war. Es gab eine Ausschreibung und auch da bin ich gefragt worden und kannst du dich nicht bewerben? Und ich hätte nie damit gerechnet, dass die mich wählen, weil ich bin letztlich ein alter weißer Mann. Überall werden junge Frauen, auch mit anderen Hautfarben, gerne gewählt. Und da gab es auch Bewerberinnen und ich habe das auch zum Teil sogar unterstützt. Habe gesagt, Mensch, die ist doch auch prima und so. Hat man mir so ein bisschen auch als Arroganz ausgelegt. Jetzt gibt der uns Empfehlungen, wen wir hier nehmen sollen. Trotzdem war natürlich die Erkenntnis der Stadt Neuwied und auch des Landes Rheinland-Pfalz, dass in den sehr knapp gewordenen Mitteln, die leiden genauso darunter wie wir, ne, was da alles weggebrochen ist, dass da eine gewisse Vernetzung einfach sinnvoll sein kann. Und das haben die erkannt. Und ja, der Aberwitz war, als ich das in München unterschrieben habe, am gleichen Tag, als ich vom Notar kam, rief mich Neuwied an und sagte, der Geschäftsführer dort sagte, wo bist du jetzt? Ich sage, ich bin hier in der Autobahnkurve, sagte, dann merkt er die Stelle, das ist die Stelle, wo du erfährst, dass du Intendant wirst. Und ich dachte, um Gottes Willen, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich habe 2 Nächte natürlich nicht geschlafen, aber irgendwie konnte man die auch nie im Stich lassen und da ist ein tolles Team. Die sind wirklich, das macht wirklich Spaß. Die haben auch eine relativ gute Personaldecke da. Und da muss man jetzt mal sehen, wie das funktioniert, ob die das hinkriegen. Die müssen sehr kämpfen. Das Schöne ist, ich kriege zum ersten Mal in meinem Leben ein festes Gehalt, habe ich noch nie bekommen. Und ich bin nicht der verantwortliche Geschäftsführer. Ich bin ja nur Intendant. Ich bin der Künstler.
Für das Künstlerische zuständig.
Genau. Und das kannte ich ja bisher nicht. Ne? Und das ist auch ein paar Mal schon passiert, dass der Geschäftsführer dort, der Jürgen Nimtsch, ein prima Mann, der Oberbürgermeister von Bonn war, dass der sagt, Junge, ich bin Geschäftsführer, ich mach das schon. Ne? Also da muss ich mich gar nicht drum kümmern. Weil natürlich das gewohnt ist zu sagen, Moment, was ist denn da los und wie können wir denn den Vertrag gestalten und so, das muss ich gar nicht.
Dann wünschen wir dem Privattheaterintendanten und frisch gebackenen Intendanten von der Landesbühne in Neuwied alles Gute für die Eröffnung seines neuen Hauses. Ja. Staunen und freuen uns über die Begegnung mit einem Menschen, der gerne in einen überfüllten Zug steigt, um mal abzuschalten von den Stress, von den vielen Begegnungen im Proberaum auf der Bühne und in den Theaterfluren.
Genau, und ich hoffe, du kommst zur Premiere nach Neuwied, das ist ja Tok Tok, damit du siehst, dass man das Stück auch ohne den ersten Satz machen kann.
Das ist an dieser Stelle, sei fest versprochen und ich freue mich drauf. Herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Robby Heinersdorf und alles Gute.
Danke, toll, dass du da warst.
Wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns dann bald wieder, wenn es wieder heißt, warum das Theater?